Aber jetzt einfach, um nochmal von Anfang an zu verdeutlichen, warum eigentlich Beichte, was das eigentlich bedeutet, ich fange mal mit dem Thema Schuld an. Was bedeutet eigentlich Schuld? Ich habe gleich hingeschrieben, das ist kein einfacher Begriff, das ist sehr komplex. Was ist Schuld? Ein bisschen, irgendwie hat jeder in seiner Umgebung die Erfahrung, ich soll was tun. Ich soll der Oma helfen, weil sie die Treppe nicht mehr alleine runterkommt. Ich soll im Haushalt mit beim Abtrocknen helfen. Ich soll irgendwie nicht einfach garstig sein zur Mama oder was auch immer. Es gibt so vieles, wo wir merken, da geht ein Anspruch an uns aus, dass wir was sollen. Ob das schon immer richtig ist, ist eine andere Frage. Aber Schuld ist zunächst einmal die Erfahrung, jemand verfehlt sich gegen etwas, was gesollt ist. Ja, sittlich, moralisch, gesetzlich, Werte. Das heißt noch nicht automatisch, dass das auch tatsächlich objektiv Schuld ist. Es gibt ja auch irgendwelche komischen Sitten, die man erfüllen muss. Und man denkt sich im Nachhinein, ja, das ist ja eine seltsame Gesellschaft. Ne? Warum soll ich das jetzt machen? Aber Schuld ist zunächst Verfehlung gegen was gesollt ist, zwischen Menschen untereinander, zwischen Mensch und seiner Umwelt. Man kann auch, wenn man Gegenstände, Lebewesen schlecht behandelt, unangemessen behandelt, Schuld auf sich laden. Verfehlung des Menschen gegen sich selbst, Beispiel Weg in die Sucht, ruinieren der eigenen Gesundheit, was auch immer. Man spürt, gell? Wenn einer stark raucht und ich sage, warum rauchst du so viel, dann merkt man, das trifft ihn ein bisschen. Heute habe ich einen jungen Kerl angesprochen, nett natürlich, nicht, weil jeder hat so seine leise Sucht, wir sind alle potenziell Süchtige, aber ich merke, das hat den gleich so, da bin ich schon vor dir zu sehen, dass ich rauche. Schuld ist Unterlassung des Gesollten oder auch ein aktives Tun des Bösen. Oder der Lüge. Jemand lädt Schuld auf sich, sagen wir. Das ist irgendwie, wir spüren, dass das was Drückendes hat. Im Bild etwas auf sich laden. Jemand ist schuld an etwas. Ich sage das nur, um die verschiedenen Bezüge dieses Begriffes zu verdeutlichen. Jemand, sagen wir, steht in der Schuld eines anderen. Ich habe bei dem irgendwie was ich dem schulde. Was auch immer. Es muss nicht einmal nur negativ sein. Es gibt auch Schuld als sittliche Pflicht im Sinn von, ich muss meine Schuldigkeit tun. Der Paulus sagt einmal im Römerbrief, die Liebe schuldet ihr einander immer. Okay? Nicht weniges, was gestern als Schuld empfunden wurde, ist es auch heute noch oder wird auch heute noch so empfunden. Oder manches, was heute als schuldig oder als unschuldig empfunden wird, war noch vor einigen Jahren, Jahrzehnten in anderen Zeiten Schuld. Aufbegehren gegen Autorität. Es gibt Zeiten, da war Aufbegehren gegen Autorität nicht möglich. Heute ist kritisches Bewusstsein gegenüber Autorität gut. Zum Beispiel. Also in der Gesellschaft. Ne? Ich sage noch nicht, dass das alles objektiv gut ist. Oder das ganze Thema sexuelle Beziehungen, das hat sich in unserer Kultur sehr stark gewandelt. Was heute von der Gesellschaft als gut empfunden wird, ist noch lange nicht automatisch gut aus der Sicht vielleicht des christlichen Glaubens. Oder im Verhältnis zu früher. Also ich will damit einfach nur sagen, das, was als Schuld empfunden wird, verändert sich in der Kultur und in der Geschichte. Jetzt ist die Frage, ist das, was gesollt wird oder was wir unterlassen, ist es immer nur relativ zur Kultur und Geschichte? Oder gibt es auch objektiv Schuld und richtig und falsch? Gibt es etwas, was in jeder Kultur, zu jeder Zeit, in jeder Geschichte falsch ist? Was, wenn du das tust, dich schuldig macht? Oder ist Schuld etwas, was immer nur abhängig ist vom Kontext der Zeit, wie es halt die Leute gerade empfinden? Es gibt viele heute in unserer Kultur, in der Philosophie, in der Literatur, die die letzte These vertreten. Die sagen, Schuld ist immer nur relativ zur Geschichte, zur Kultur, zur Zeit. Und es kann sein, dass in 100 Jahren was völlig anderes als Schuld gedacht und erlebt wird, als das, was heute so gedacht erlebt. Das heißt, es gibt Leute, nicht wenige in unserer Kultur und Gesellschaft, die der Meinung sind, objektiv Schuld oder damit auch objektiv Gut und Böse gibt es eigentlich nicht. Sondern immer nur relativ zur Zeit und zur Geschichte. Das führt, so eine Haltung, die sich verbreitet, führt zum Beispiel dazu, dass wenn heute jemand sagt, ich glaube, das und das und das, gilt immer, dass man den womöglich als Fundamentalist verdächtigt. Kann sein. Allerdings, jetzt sage ich euch mal, dass ich glaube, unser natürliches Empfinden zeigt, dass es in vielen, eigentlich in allen Kulturen im Grunde bei sehr grundsätzlichen Sachen Einigkeit gibt über das, was gut und richtig ist und falsch und woran man sich schuldig macht. Beispiele. Kaum irgendwo gilt es als gut, seine Freunde zu betrügen. Ich kenne eigentlich keine Kultur. Und ich glaube auch nicht, dass jemals eine Kultur, die halbwegs überlebensfähig ist, kommen wird, wo es zum guten Ton gehört, seine Freunde zu betrügen. Ich glaube nicht, dass es eine Kultur geben wird, die erlaubt, Unschuldige zu töten. Wenn das passiert, und jetzt fallen euch vielleicht ein paar Sachen ein, die Nazi-Zeit und so, man hat Juden getötet, dann hat man nicht, oder sagen wir mal, dann hat man Gründe konstruiert, warum die nicht unschuldig sind. Also man braucht dann Gründe, um den Unschuldigen schuldig zu erklären, um den töten zu dürfen. Ich glaube nicht, dass es irgendwo möglich sein wird, einfach so Eltern ihre Kinder wegzunehmen. Es gibt totalitäre Staaten, manchmal manche kommunistische Ideologie hat es versucht, aber ich glaube nicht, dass, dass es Menschen gibt, die generell das als gut empfinden werden. Es sei denn natürlich, die Eltern sind irgendwie, keine Ahnung, Mörder oder Verrückte und sowas. Ne? Ich glaube nicht, dass es ein Dieb zu sein, das heißt unrechtmäßig sich anderes gut anzueignen, dass das irgendwie grundsätzlich als gut erkannt wird. Und ehrlich gesagt, ich glaube sogar, dass auch der dreijährige Bub im Sandkasten, den ich immer wieder mal zitiere, wenn der seinem Kumpel irgendwas wegnimmt, was er unbedingt haben will, den Bagger, und der andere weint, dann weiß der Dreijährige auch, dass er irgendwie Mist gemacht hat und ihn die Gier übermannt hat. Dass das irgendwie nicht recht ist. Das weiß der. Und trotzdem. Ja? Ich glaube auch nicht, dass es je möglich ist, eine Kultur zu finden, in der es zum Beispiel Inzest gut geheißen wird. Also, dass Vater und Tochter miteinander irgendwie ein Kind zeugen oder so. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Kultur gibt, die sowas gut heißt. Was nicht heißt, dass es das nicht gibt, natürlich. Also, das sind einfach nur ein paar Beispiele. Man kann sicher noch viele mehr finden. Ich glaube, es gibt im Menschen ein grundlegendes Bewusstsein, dass es Dinge gibt, die einfach nicht gehen. Die einfach, wenn du das tust, dich schuldig machen am anderen. Also wenn du zum Beispiel im Bus sitzt und von A nach B fährst und dir hockt einer gegenüber und du hast, weiß ich was, ein tolles Handy in der Hand und irgendeiner kommt und reißt es dir weg, das werden die Leute in allen Kulturen schlecht finden. Und wenn du sagst, hey, das ist schlecht, das ist unfair, du nimmst mir einfach mein Handy weg, dann bedeutet das, dass du eigentlich einen Begriff von Fairness in deinem Herzen hast, dass du schon was erkannt hast, was von dem du ausgehst, das verstehen die überall. Ob du in China unterwegs bist oder in der Wüste von Saudi-Arabien. Da denkst du, das ist jetzt richtig mies und das müsste der doch wissen. Und ich gehe zur Polizei oder was auch immer. Okay? Aber, also wir stellen fest, wir haben ein Urwissen über das, was gut und schlecht ist. Nicht in kleinen, jeder weiß, dass es komplexe Situationen gibt, wo wir merken, naja, handle ich jetzt gut oder richtig und das, da kommen so viele Faktoren. Je detaillierter das wird, desto schwieriger wird es zu beurteilen. Aber grundlegend haben wir im Herzen ein Wissen darum, was gut und schlecht ist. Und jetzt, meine Lieben, wenn du mal versuchen würdest, dem Wissen, was gut ist, in dir, mal einen ganzen Tag Folge zu leisten. Einfach so, versuch mal, einen ganzen Tag immer nur gut zu sein. Wow. Wahrscheinlich wirst du nach 30 Minuten feststellen, Mist, klappt nicht immer. Oder, weiß ich nicht, vielleicht früher, vielleicht später, wenn du sehr gewissenstaub bist, vielleicht erst nach 2 Stunden. Das heißt, aber es gibt in dir ein Gesetz, dem du einerseits folgen möchtest, aber es nicht immer kannst. Ja, wenn das stimmt, meine Lieben, dann hast du in dir etwas, was dir sagt, was du tun sollst, wem du folgen sollst, und du kannst es nicht immer. Das heißt aber doch, das, was da in dir ist, als Wissen um gut und schlecht und wahr und falsch, das ist unabhängig von dir. Das hat dir jemand ins Herz gelegt. Das ist ein Wissen in dir. Jetzt kann man sagen, okay, das habe ich von Opa und Oma oder habe es von meiner Mama, die irgendwie immer so hysterisch war und mir nur jedes Gesetz reingedrückt hat oder so. Aber die Überlegung, dass es Dinge gibt, die in allen Kulturen schlecht sind oder gut sind, gesollt sind, heißt, dass das nicht nur von deiner Mama abhängt und auch nicht nur von deinem Opa, sondern es gibt was in uns, ein Urwissen von wahr und falsch, gut und böse, und wir merken, wir können dem nicht immer folgen, dem Guten und dem Wahren. Das heißt, ich habe dieses Urwissen, das schon da ist. Eine Art Gesetz in mir. Und wenn es das gibt, dann gibt es in mir irgendwie gut schlechthin. Das Wissen um gut schlechthin. Und jetzt ist das Ding, Christen und Juden, jüdisch-christliche Tradition, die ist der tiefen Überzeugung, dass der Gesetzgeber ein Gott ist, zu dem man du sagen kann. Es ist nicht nur einfach ein kosmisches Gesetz, das eben irgendwie das All durchwaltet und bestimmt, das ist es auch. Aber da ist jemand, zu dem man du sagen kann und der das Gesetz in dich hineingelegt hat. Juden, Christen glauben, dass die Quelle von absolut gut oder unbedingt gut durch alle Zeiten ein Gott ist, zu dem man du sagen kann. Das nennt man auch ein personaler Gott. So, und jetzt, erst in diesem Augenblick, kommt das Wort Sünde ins Spiel. Sünde hat immer irgendeinen Bezug zu Gott. Sünde ist nicht automatisch schon, also der Unterschied zwischen Schuld und Sünde ist, Schuld sagt jeder Mensch. Und Schuld empfindet jeder Mensch, ob er was glaubt oder nicht. Sünde ist hineingestellt sein in einen Glauben, in eine Überzeugung. Es gibt die Quelle von absolut gut. Und wenn ich mich gegen meinen Nachbarn, mal gegen meinen Nächsten verfehle, verfehle ich mich auch gegen den. Ja? Gegen die Quelle von absolut gut. Deshalb ist Sünde zweierlei. Einmal ein Zustand der Entfernung von Gott. Sünde ist einmal ein Zustand, du bist innerlich weit weg. Und zweitens ist Sünde die konkrete Tat, die, wir sagen im Schuldbekenntnis, in Gedanken, Worten, die aus diesem Zustand folgt. Also das ist für mich ganz wichtig, dass wir uns das vergegenwärtigen, weil, wisst ihr, ein relativ oberflächliches Verständnis von Beichte geht in die Beichte und sagt, na, ich habe das gemacht und ich habe das gemacht und ich habe das gemacht, gib mir die Lossprechung. Das ist nicht nur verkehrt, aber ich will, dass ihr versteht, dass wir alle verstehen, dass das, was wir so tun an Ungutem, wo wir Schuld auf uns laden, wo wir sündigen, dass das Ursprüngliche aus dem Zustand der Entfernung von Gott kommt. Also Beispiel, jeder, der in der Pädagogik schon mal gearbeitet hat und es mit schwierigen Kindern zu tun hat, zum Beispiel mit irgendeinem, weiß ich was, so ein Rotzlöffel, der gern gewalttätig ist. Und der gern mit den anderen nervt und den alle drüber hat. Fast immer hängt es damit zusammen, dass das Kind in seiner Ursprungsbeziehung mit seinen Eltern große Not erfährt, keine Anerkennung erfährt, dass diese Beziehung irgendwie gebrochen, kaputt, zerstört ist. Wenn Vater und Mutter oder jemand von den Eltern dem Kind nicht zeigt, es ist einfach so gut, dass du da bist, auch wenn du noch nichts geleistet hast. Ich freue mich einfach, dass es dich gibt. Wenn es ein Kind nie erfährt, dann muss ein Kind ganz oft einfach zum Beispiel durch Aggressivität zeigen, ich bin jetzt auch da und hoffentlich nimmt mich jemand wahr. Versteht ihr? Aus so einem Zusammenhang kann man sehen, das Kind lebt in der tieferen Beziehung zu den Eltern und es ist einfach gut und deswegen ist es im Umgang mit anderen in der Regel sehr viel, sagen wir mal, verträglicher, normaler, lieb, was auch immer. Aber, meine Lieben, die schlechte Nachricht ist, unser Dasein als unerlöste Menschen, ja, jeder hat die unerlöste Seite in sich, bedeutet, wir sind aus der Urbeziehung zu Gott herausgefallen und deswegen gibt es in uns sehr viele Neigungen zur Sünde. Zur Sucht, zur Lüge, zum Neid, zum Geiz, zum Bösen, zum Getratsche, zum sich über andere erheben, zu was auch immer. Stell dir vor, du wüsstest, dass du wirklich immer in den Armen des Vaters ruhst und er dich liebt und trägt und begleitet. Hey, dann könnte der andere so super neben dir sein und so super glänzen und du würdest sagen, boah, ist es super, dass du so super bist. Und du würdest nicht sagen, boah, ist es blöd, dass der so super ist und ich so ein Depp. Ja, jeder kennt doch das, oder? Da ist einer, boah, ist der toll. Und ich denke mal, wieso ist jetzt der so toll und ich nicht? Oder warum ist die so hübsch und ich nicht so? Oder warum ist der so begabt und was auch immer? Und ich bin so der arme Wurfmann. Ich muss mir das irgendwie, das, was mir zusteht, das muss ich mir holen. Ich muss mir meine Rechte sichern. Ich muss mich durchkämpfen. Ich muss mein Dasein dürfen, mir selber erleisten. Wenn du wüsstest, der Vater trägt dich und liebt dich und ist bei dir, dann hättest du den ganzen Schmarrn nicht nötig. Hätten wir alle den ganzen Schmarrn nicht nötig. Aber wir leben irgendwie draußen. Meistens oder oft. Da ist was in uns, das irgendwie sich schwer tut, das zu glauben. Okay, Christen sind überzeugt, der Mensch hat nicht mehr das Herz, das Gott ihm am Anfang der Schöpfung gegeben hat und geben wollte. Wir sind gebrochen. Wir leben also das, was ich hier einen schlechten Zustand im Blick auf das Kind genannt habe. Wir glauben sogar, die Bibel sagt es, dass die Menschheit insgesamt in der Entfernung von Gott lebt. Das Hauptproblem der Menschen überhaupt in der ganzen Geschichte ist die Sünde, ist die Entfernung von Gott. Also, wenn ihr wissen wollt, wie die Menschheit geheilt wird, durch Jesus, der führt uns zurück, der versöhnt uns mit dem Vater. Ja? Wichtig noch, aus sich heraus kann der Mensch die Versöhnung nicht leisten. Vielleicht habt ihr schon mal über die Geschichte vom Turmbau von Babel nachgedacht. Ganz am Anfang in der Bibel steht die drin, im Buch Genesis. Da wollen die Menschen, jetzt sind wir endlich beieinander, sie bauen eine Stadt sie haben eine Stadt gebaut und sie fühlen sich stark und sie fühlen sich vereint. Und jetzt bauen wir einen Turm, der bis zum Himmel reicht, damit auch wir uns gewissermaßen unsere Daseinsberechtigung erleisten und dass wir anschauen können, was wir Großartiges geleistet haben. Und dann geht es uns endlich gut. Und Gott lacht. Nee, du kannst dich nicht selber erlösen. Du kannst dich nicht selber in den Himmel versetzen. Du kannst nicht dir deine Schuld gegenüber Gott wegnehmen. Die Rettung, mit dem Kommen Jesu kommt der Himmel zur Erde, öffnet sich das Reich des Vaters, das Reich, in dem Gott regiert. Also nicht du kommst in den Himmel aus deiner Kraft, sondern der Himmel kommt zu dir und bietet dir an, tritt ein. Tritt ein in das Reich des Vaters. Basileia tu Theou, das Königreich Gottes, heißt es, was Jesus am meisten verkündet. Dieses Reich beginnt im Herzen der Menschen, durch die Wandlung deines Herzens, gewissermaßen von innen nach außen. Ihr wisst, dass das jüdische Volk den Retter erwartet hat, den Messias, gewissermaßen von außen nach innen. Hoffentlich kommt der, räumt diesen Besatzungsmacht, diese Römer aus uns raus, schmeißt wieder raus, die unterdrücken und knechten uns, dann geht es uns endlich allen gut. Jesus will zuerst dein Herz und will gewissermaßen die Heilung von innen nach außen. Nicht von außen nach innen. Das ist der große Wunsch, die große Sehnsucht, dass wir alle sagen, jetzt komm halt endlich und räum auf mit dem ganzen Mist hier, der in unserer Welt. Da sagt Jesus, ich fange bei dir an und räume den Mist in deinem Herzen auf. Das Leben mit Christus in seiner Kirche ist jetzt ein bisschen allgemein, nächstes Mal mache ich nochmal einen anderen Ansatz dazu, heißt lernen, Jesus zu erkennen und zu lieben. Und meine Lieben, das mit dem Erkennen ist mir jetzt ganz besonders wichtig, weil wir in unserer Kirche, in unserer Philosophie, in unserem öffentlichen Gespräch ganz oft die Frage haben, können wir denn Gott erkennen? Und ich frage mich immer, was wird sich Jesus bei dieser Frage denken? Weil er ist gekommen, hat sein Herz ausgeschüttet und sein Herz vergossen und ist am Kreuz gestorben und sagt, da bin ich doch. Ist es so schwer zu erkennen? So ist Gott, das ist Gott. Und dann, meine Lieben, ist es noch wichtig, dass wir nicht nur den einen Jesus erkennen, den ich vorhin vorgelesen habe, der den Bettler geheilt hat, auch nicht nur den Jesus am Kreuz, auch nicht nur den Jesus in der Krippe von Bethlehem, sondern den ganzen. Christus, der beim Vater war. Jesus in Bethlehem in der Krippe. Ein Kind, völlig hilflos, der heranwächst, der durch die Welt zieht, der verurteilt wird, leidet, stirbt, der aufersteht. Und, meine Lieben, der wiederkommt in Herrlichkeit, der beim Vater ist, der Richter ist über die Lebenden und die Toten. Es ist der ganze Jesus. Den sollen wir immer mehr erkennen. Und erkennen heißt in der Liebe im Grunde auch immer lieben, weil es miteinander geht. Weil erkennen und lieben wechselseitige Bedingungen, die wir, wisst ihr, ich erinnere mich, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, als junger Bub, als, weiß ich nicht, von 8 bis 15 oder so, habe ich Terrarientiere geliebt. Also so, ich hatte zum Beispiel Eidechsen und Kröten und Geckos. Am liebsten hatte ich Geckos. Das sind die, die so Widerhaken haben, die da an der Wand wuchten. Die können sogar nicht lachen. Jedenfalls, ich wollte alles über Geckos wissen, was man halt als Zehnjähriger wissen kann. Ich habe meine Eltern genötigt, mir jedes Buch zu kaufen, das über Geckos und Terrarientiere gibt. Und ich habe meine Eltern genötigt, mit mir in den Schwarzwald zu fahren, weil da gab es ja nur kein Internet und nichts und so, und dort mir Geckos zu kaufen. Und dann habe ich die endlich, und dann habe ich die in meinem Terrarium gehabt und habe die gepflegt und gehegt und gefüttert. Und ich wollte immer auch Nachzucht, das ist mir nie gelungen. Ja, also. Aber jedenfalls, was ich sagen wollte, warum wollte ich so viel über die wissen? Naja, weil ich sie so gern gehabt habe. Und je mehr ich gewusst habe, desto mehr haben mich die wieder fasziniert. Und ich wollte noch mehr, weiß ich was, von den Tieren verstehen, erkennen und sowas. Jetzt, meine Lieben, wenn Jesus die faszinierendste, größte, tiefste Persönlichkeit war, die je über diesen Erdboden gewandelt ist, dann muss uns das Herz auf und übergehen. Eigentlich, wenn wir mit ihm konfrontiert werden, wenn er uns begegnet. Aber, das ist jetzt wieder unser Problem, da gibt es irgendwie so eine komische Grenze. Irgendwie so ein Hindernis in unserem Herzen ist, boah, langweilig, schon wieder die blöde Jesus-Geschichte. Also, jetzt liest er auch noch aus der Bibel vor, oder? Ne? Mach mit Jugendgruppen irgendwas, wo es um Bibel geht und denkt, warum ist es so? Warum ist es so komisch, dass es in unserem Herzen so eine Grenze gibt, die sich wirklich mit Jesus beschäftigt? Warum haben wir das Empfinden, dass die Bibel komisch und langweilig ist? Weil wir nicht wirklich mit dem Heiligen Geist leben und im Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist ist der, der uns hilft, Jesus zu erkennen. Der uns hilft, so von Jesus sprechen zu lernen, ihn lieben zu lernen, dass wir darin wachsen. Ich will euch mal ein paar Zitate, mir ist das mit dem Erkennen wirklich wichtig. Und wisst ihr, meistens überliest man das auch in der Bibel. Aber ich will euch einfach mal ein paar Zitate bringen, wo es in der Bibel ganz stark ums Erkennen geht. Das ist die Stelle in Johannes 6, wo die alle davonrennen, weil Jesus so komische Sachen über das Brot vom Himmel redet und dass er das Brot ist und das den anderen zum Essen gebe. Rennen alle davon, weil sie sagen, um Gottes Willen, was redet der für Zeug? Das kann jetzt wirklich keiner mehr aushalten. Petrus kapiert auch nicht, was er sagt. Und Jesus sagt, wollt ihr auch ihr gehen? Und Petrus sagt, wir haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Du hast Worte ewigen Lebens. Wohin soll man sonst gehen? Wir kapieren längst nicht alles, was du tust und sagst. Aber wir haben schon mal was erkannt. Im Johannesevangelium steht, das ist das ewige Leben, dich, den einzig wahren Gott, zu erkennen. Und den du gesandt hast, Jesus Christus. Der Johannesevangelist identifiziert ewiges Leben mit der Erkenntnis Jesu. Das ist das Leben, dich zu erkennen. Jesus zu erkennen und dann, wer mich sieht, sieht den Vater. Durch Jesus auch verstehen, wer der Vater ist. Paulus sagt im Philipperbrief, Christus will ich erkennen. Die Macht seiner Auferstehung, die Gemeinschaft mit seinem Leiden, seinen Tod soll mich bringen. Christus will ich erkennen. Gott, der sprach aus Finsternis, soll Licht aufleuchten, sagt Paulus. Er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet. Warum ist Gott in unseren Herzen aufgeleuchtet? Damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen Antlitzes. Auf dem Antlitz Christi, des göttlichen Glanzes. Paulus sagt, wir sollen erleuchtet werden, damit wir erkennen, in dir begegnet uns Gott. In dir, Jesus, begegnet uns Gott. Sollen wir erkennen. Gnade im Petrusbrief, Gnade, 2. Petrusbrief, Gnade sei mit euch und Friede in Fülle durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Erkenntnis führt dazu, nach diesem Aussage, dass wir Gnade und Friede in Fülle haben. Paulus sagt nochmal im Philipperbrief, Ich sehe alles als Verlust an, mein ganzes Leben, was ich so vorher gehabt und gut für befunden habe, weil die Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, alles übertrifft. Die Erkenntnis Jesu, meines Herrn, übertrifft alles. Seither, seinetwegen, habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen. Die Erkenntnis Jesu übertrifft alles. Rettung ist die Liebe. Jesus verlangt, das ist nochmal ein richtiger, wie soll ich sagen, richtig schwierig für uns alle, wisst ihr, weil wir normalerweise meinen, Glauben ist ein bisschen irgendwie, ja, ich glaube, dass es Gott gibt und ich glaube auch, dass Jesus irgendwie da war, aber wenn wir mal die Bibel genau lesen, dann merken wir, dass Jesus will, dass wir ihn lernen, mehr zu lieben als uns selbst. Jesus will, dass wir lernen, ihn mehr zu lieben als uns selbst. Zum Beispiel, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Meine Lieben, da geht es nicht darum, dass ihr sagt, um Gottes Willen, jetzt muss ich Jesus lieben und meine Kinder irgendwie vernachlässigen. Sondern Jesus sagt, wenn du lernst, mich zu lieben, lernst du, deine Kinder, deine Freunde, deine Eltern, deine Verwandten richtig zu lieben. Weil ich die Liebe in deinem Herzen bin und sein will. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer es um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Paulus geht so weit, ist richtig hart. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, wer den Herrn nicht liebt, sei verflucht. Da meint er, der ist draußen aus unserer Gemeinschaft, der gehört nicht mehr zu uns. Das heißt, nach dem Bild des Paulus sind die Christen diejenigen, das müssen wir uns auch auf der Zunge vergehen lassen, die Jesus kennen und lieben. Das sind die Christen. Die heißen nämlich wie er. Liebe zu den anderen folgt daraus. Wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, nimmt mich auf. Nur ein paar Stellen sind es. Wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Also, meine lieben, wisst ihr, wir reden immer über die Frage, wie ist das Verhältnis von Gottes Liebe und Nächstenliebe? Gottes Liebe ist das Erste, weil wir die Antwort geben darauf, dass er uns geliebt hat. Und die Beziehung zu Gott hilft uns, den anderen zu lieben wie uns selbst. Das hilft uns, den anderen zu lieben wie uns selbst. Der Weg. Also, ich habe jetzt bewusst gesagt, dass es ein Weg ist, weil es ist nicht so, dass ihr getauft seid und dann ist das alles schon erledigt. Es ist auch nicht so, dass ihr einmal zum Beichten geht, dann ist zwar alles wieder gut, aber dann seid ihr auch noch nicht heilig. Keiner. Sondern es ist ein Weg. Und da habe ich dieses schöne Bild gefunden, wo der Paulus sagt, wir empfangen seinen Geist, wir leben mit dem Herrn im Geist und wir wurden mit dem einen Geist getränkt. Jetzt habe ich mir das vorgestellt, das ist wie ein Schwamm. Wir werden getränkt. Wie mit einem Schwamm. Und ein Schwamm hat verschiedene Kapazitäten, möglichst viel Wasser aufzunehmen. Aber er nimmt vielleicht nur ein bisschen auf, an einer Seite und der Rest ist trocken. Oder nur die Hälfte. Und vielleicht kann man sich das vorstellen, dass unsere Seele im Bild eines Schwammes geeignet ist, immer mehr, immer tiefer vom Geist durchdrungen zu werden. Er ist schon da, aber es gibt schon noch viele Bereiche in mir, in meinem Herzen, in meiner Seele, wo ich ihn nicht so wirklich reinlasse, wo er noch nicht so wirklich mich durchdringt. Und Leben mit Jesus, ihn erkennen und lieben lernen, heißt immer mehr von seinem Geist durchdrungen werden. Das habe ich gerade gesagt. Ihr sollt ein Leben führen, das des Herrn würdig ist. Ihr sollt Frucht bringen in jeder Art von guten Werken und wachsen in der Erkenntnis Gottes. Und wohin führt die Erkenntnis Gottes jetzt wieder? Die Erkenntnis Gottes führt dazu, dass der Geist in uns hilft zu sagen und auch zu glauben, Abba, Vater. Je mehr wir vom Geist durchdrungen werden, je mehr wir in der Kindschaft leben, desto mehr spüren wir, dass in uns der Glaube wächst, dass Gott Vater ist. Und eben nicht nur, wie es, das kennen wir auch alle, nicht nur irgendwie ein abstraktes Über-Ich oder sowas, sondern Vater. Wie sehr glauben wir, dass wir beim Vater daheim sind? Das, was ich am Anfang gesagt habe. Das hätten wir alles nicht nötig, wenn wir wüssten, wir sind beim Vater. Okay? Das habe ich schon gesagt. Das heißt, alles, was wir so im Glauben tun, Sakramente empfangen, die Schrift lesen, zu Belief and Pray gehen, die liebende Tat, sind Beziehungspflege mit Gott und sie helfen uns, in der Beziehung zu bleiben. Die Beichte, über die wir reden, ist der Weg schlechthin, immer wieder in die Beziehung zurückzugehen. Warum? Weil ich etwas getan habe, was die Beziehung stört und bricht. Stell dir vor, du lebst in einer Beziehung und gehst fremd. Das stört die Beziehung. Und jetzt, wenn du dich fragst, wie komme ich nach dieser Tat des Ehebruchs, des Betrugs, wie komme ich wieder in die heile Beziehung zu meinem Partner, meiner Partnerin zurück? Wie geht es? Da weiß die Kirche, oder da weiß der normale Menschenverstand, es braucht Einsicht in die Schuld. Es braucht es, dass du sagst, mein Gott, war ich ein Depp. Was ist eigentlich die weibliche Form von Depp? Gibt's ja nicht, oder? Ja, komisch. Also, jedenfalls, du brauchst die Einsicht, boah, Mist, blöd gelaufen. Reue heißt es in der Sprache der Kirche oder auch in der Sprache der Moral. Du brauchst auch dann, ohne Frage, das muss sein, glaube ich, Wahrhaftigkeit und Bekenntnis. Ich glaube, du musst sagen, also erstens, tut mir wirklich leid, zweitens, so und so war's. Wenn da was in dir reserviert bleibt, was du als Lüge bei dir hältst, dann ist es etwas, was dich innerlich trotzdem vom Partner, von der Partnerin getrennt hält. Da ist nicht heile Beziehung. Das heißt, Reue, ehrliches Bekenntnis. Was ist passiert? Dann gehört dazu, dass du wieder zurückfindest, dass dir der Partner, die Partnerin vergibt. Und sagt, okay, passt wieder. Geht wieder. Fangen wir wieder an. Ich vergib dir. Was gehört noch dazu? Irgendeine Form von, ich höre natürlich auf mit dem Schmarrn. Ich will wieder neu anfangen. Ich will umkehren. Was gehört noch dazu? Wiedergutmachen. Kann ich irgendwas tun, dass diese Verletzung geheilt wird? Kann ich dir, weiß ich was, ich schenke dir mal einen schönen Urlaub mit mir, dort wohin du schon immer fahren wolltest. Irgendwas. Eine Form der Wiedergutmachung. Das ist in unserem natürlichen Empfinden. Und sei es nur der Blumenstrauß. Alles das, meine Lieben, gibt es in der Beichte. Die Reue, das Bekenntnis, der Vorsatz, die Lossprechung als Vergebung, Vorsatz, Buße als Wiedergutmachen. Okay? Das führe ich dann nächstes Mal noch im Einzelnen aus. Und hier nochmal zum Schluss ein Satz von Paulus, der sagt, Gott war es, der die Welt in Christus mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet hat und das Wort von der und uns das Wort von der Versöhnung anvertraut. Paulus ist voller Selbstbewusstsein und sagt, wir sind Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt, lasst euch mit Gott versöhnen. Die Katholiken glauben, dass es ein Amt gibt in der Kirche, das der Paulus auch innehat, der beauftragt ist, im Namen Gottes Vergebung und Versöhnung zuzusprechen. Das glaubt der Paulus, das werden wir beim nächsten Mal auch noch sehen, das hat er den Aposteln zugesagt. Wenn er sagt, was ihr auf Erden bindet, wird auf Erden gebunden sein, was ihr auf Erden löst, wird auf Erden gelöst sein. Aber darüber dann beim nächsten Mal mehr.